Ja, es ist urkomisch, wieder in einem richtigen Bett zu schlafen und Fenstern und Türen zu haben. Also tatsächlich ging es mir eigentlich so, dass wenn ich so einige Tage auf dem Camp bin, da sehne ich mich nicht endlich wieder in so ein Bett, sondern ich habe so super geschlafen. Ich hatte nie gefroren. Es ist einfach was Besonderes, auch draußen permanent in der frischen Luft zu sein. Und diese Zeit so zu erleben. Verschiedene Leute haben diesen Spruch schon gebraucht und ich werde ihn heute auch mal wieder neu anbringen. Damit haben wir so das Robin Hood Camp begonnen. Und zwar, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Und das ist, glaube ich, eine ganz gesellschaftsrelevante Frage, wie ticken wir, wie sind wir aufgebaut von unserem Verhaltensmuster? Bin ich vom Stamme Nimm oder vom Stamme Gib? Bin ich jemand, der Empfänger ist und das Ganze geht in eine Sackgasse hinein und dann ist die Frage, probier es mal aus zu Hause. Nimm ein sauberes, super schönes Gefäß. Füll Wasser rein, frisches, lebendiges, kühles Wasser und dann stell es auf die Fensterbank. Und was passiert? Also ich würde es sogar am nächsten Tag gar nicht gern trinken, geschweige denn 2, 3, 5 Tage später. Das heißt, bin ich jemand, der ein nur Empfänger ist, weil ich es gewohnt bin, oder jemand, der, weil er Empfänger war und ist, auch ein Geber ist? Und was passiert mit kanalisiertem Wasser? Es bleibt frisch und es kommt mitunter dort an, wo es hinkommen soll. Wir hatten absolut geniales Eifelwasser. Das wir nicht nur, also der Werner, der war so verrückt, der hat jeden Morgen beim Aufwachen hat er versucht, irgendwie vom Camp zu flüchten, seine Laufschuhe an, losgerannt und dann nach der halben Strecke dachte er sich, naja, aber wer gibt denen die Wurst, und kam dann doch wieder zurückgerannt und dann erst mal kalt geduscht. Also ich glaube, es gab sicher das eine oder andere Ranger-Kind, das sich das erspart hat, die Tage. Ich habe auch so, nicht jeden Tag, aber sicher so jeden zweiten Tag mal mich da drunter gestellt. War sehr erfrischend, aber das Coole ist wirklich, wir hatten dann so eine Leitung gelegt zu so einem, also da hatten wir so ein Freiluftbad mit Waschbecken und so. Es war echt genial. Und du hast aber gemerkt, egal wie lang die Leitungen sind, da kam frisches Wasser raus. Frag nicht, was die Gesellschaft, der Sozialstaat, was die Gemeinde für dich tun kann. Frag mehr, was kannst du eigentlich einbringen? Und ich sag dir, wenn du das machst, kommt permanent frisches Wasser raus. Das ist doch genial. Kommt permanent frisches Wasser raus. Damit haben wir das Camp begonnen. Es ging dann in die Aufbauzeit und wir haben gemerkt, es ist natürlich auch schwer zu vermitteln, die Vision. Manchmal hängt es auch dran, dass entweder die Fertigkeiten auch bei den Kindern noch nicht so da sind. Manchmal ist es auch die Konzentration. Manchmal ist es ganz banal die Lust. Oder manchmal ist es auch tatsächlich die Verletzung. Einer meiner Jungs, unserer Jungs, der hatte beim Aufbautag, bevor es eigentlich richtig losging, sich erstmal die eine Hand verbrannt, weil ihm ein Seil durch die Hände flutschte und war echt schmerzhaft. Also gleich mal zum Sani runter verbunden, also Ruhe. Dann hatten wir das erste Dreibein aufgestellt und er dachte, oh, wie cool, da möchte ich hochsteigen, nimmt sich so einen wackeligen Hocker, stellt sich da drauf, will sich abstützen, der Hocker fliegt um, er mit der Hand sich nur gerade die andere Hand aufgeripst und auch geblutet und dann so wieder zum Sani runter, beide Hände eingepackt und dann war der fand den Aufbautag so langweilig, weil einfach nichts ging. Und wir eigentlich auch gesagt haben, weißt du was, bevor noch irgendwelche Füße oder sonst was kommt, lass mal, Wenn du nichts für dein Land tun kannst oder tust, das wird echt langweilig. Es wird echt langweilig. Dann haben wir weiter im Camp folgende Gedanken versucht zu verdeutlichen. Welches Bild haben oder was ist dein Bild von Gott? Welches ist dein Bild von Gott? Und dann würden wir natürlich sagen, so ja, wir so als Gemeinde wissen ja, dass wir quasi dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der in seinem Sohn Jesus Christus zur Welt kam, um die Menschheit zu retten. Und doch ist die Frage, was ist dein Bild von Gott? Und es gibt auch unter Christen sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, wie sie Gott empfinden. Da gibt's die einen, die sagen, Gott ist irgendwie wie so ein Polizist. Kaum stelle ich mal was an oder hab mich nicht dran gehalten, schon watsch, kriege ich eine. Dann, wie heißt es so im pietistischen Raum, kleine Sünden straft der Herr sofort. Kennt ihr das? So, nach dem Motto habe ich so ein Gottesbild, der gleich Strafzettel verteilt. Wenn es soweit ist, da warte ich nur, wieder eins meiner Kinder dabei, Mist zu machen. Also Mist geht noch, andere Wörter durften auf dem Camp nicht sagen, da gab es dann gleich ganz viele, nicht Klimmzüge, sondern Liegestützen. Und unser Sheriff hatte da sehr gut drauf geachtet, dass die Jungs auch die Liegestützen machen. So, die sind echt fit nach Hause gekommen. Und ich musste nach einer sehr leidenschaftlichen Predigt dann auch 20 Liegestützen machen. 10 habe ich dann gleich gemacht und dann kam das schlechte Gewissen in Form eines 8-jährigen, 9-jährigen Mädels aus einem anderen Stamm jeden Tag zu mir, du musst noch 10 Liegestützen machen. Und ich habe irgendwann gesagt, okay Leute, ich halte dieses schlechte Gewissen, das mich verfolgt, nicht mehr aus. Ich bezahle sie. Haben wir den Polizist als Gottesbild? Oder sind wir in der Variante da so abgebrüht, dass wir sagen, es gibt zwar Regeln Gottes, viele haben irgendwo das noch im Blick, da gab es ja mal die 10 Gebote, aber heutzutage ist alles unter der Gnade und ich kann eigentlich machen, was ich will, weil dieser alte Opi so mit Rauschebart und Weihnachtsmann, der so quasi immer nur den Geschenkesack auf dem Buckel hat, bei dem kann ich eigentlich machen, was ich will. Und das ist nicht nur, glaube ich, bei Kindern, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in unserer Gemeinde vielleicht auch ein Aspekt von Gottes Bild, dass wir haben, dass wir es eigentlich mit jemandem zu tun haben, dem so ein bisschen die Welt und alles aus den Händen geglitten ist und der dann auch sagt, wisst ihr was, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt, ich liebe euch trotzdem. Oder haben wir vielleicht dieses Gottesbild von es geht jetzt eigentlich nur so nur noch um eine Kraft oder ein Getränke oder ein Süßigkeitenautomat, wo du oben dein Gebet reinwurfst, dann die entsprechenden Knöpfe drückst. Also wenn du das Gebet des Jabez morgens, mittags und abends betest und dann wirst du gesegnet sein und wehe, du sagst nicht das Gebet des Jabez, dann wird Gott dich nicht segnen, dann hast du die Kombination nicht richtig gedrückt, also kommt unten nicht das raus, dass du mit finanziellen sorgenfreies Leben hast, immer gesund bist und der Platz, dein Grundstück immer größer wird. Haben wir so ein Gottesbild? Und auf einmal fangen wir an, geht es nicht mehr um die Beziehung, sondern um die Formel. Und dann sagen wir, nee, ihr habt falsch gebetet. Als ich in Kalifornien war, vor vielen, vielen Jahren, das ist ja schon über 20 Jahre her. Aber ich hab's im Hirn, als wäre es gestern. Da war ein sehr spezieller Mann unterwegs mit so, ich hätte gesagt Hippie-Klamotten. Der ist da auf dem Campus in Berkeley rumgelaufen und hatte den Leuten permanent gesagt, ihr könnt gar nicht die mit Gott in Kontakt treten, weil ihr betet fälschlicherweise zu Jesus. Und es ist nicht Jesus, auf der euch hört, sondern es ist Yeshua. Der hebräische Begriff, also nicht auf Griechisch, weil das versteht er nicht, da würde der nie zuhören. Und ich hörte dem eine Weile zu und die Leute haben ihn gar nicht ernst genommen und da war ich nur zu feige und zu schlecht im Englisch und dachte mir so, Leute, ich würde mich gerne mal einmischen. Also wir in Deutschland sagen Jesus zu ihm. Und das Coole an Gott ist, er ist multilingual. Und wenn ich, der begrenzt ist, sowohl auf David höre, wie auf, wenn sie es auf Schweizerdeutsch David oder sonst irgendwie sagen, oder die anderen Dave oder wie auch immer, dann weiß ich doch, wenn ich angesprochen bin. Oder habe ich tatsächlich dieses Automatenverständnis oder wie bei so einem Computer, gib die richtige Kombination ein bei Gott und dann kriegst du, was du wolltest. Ist das mein Gottesbild? Wir haben das in der Campzeit echt aufgedröselt und gefragt, okay, welche Quellen gibt's, um Gott denn wirklich zu erkennen, wie er wirklich ist. Und dann haben wir festgestellt, am Ende kommt es doch darauf an, wir haben die Quelle Bibel und dann das eigene Erleben. Und beim eigenen Erleben ist es so subjektiv, dass wir eigentlich immer wieder die Bereitschaft haben müssen, das mit der Quelle der Bibel übereinzubringen. Und wenn das, was ich erlebe oder wie ich es empfinde, mit dem Gesamtkontext der Bibel nicht übereinstimmt, dann ist mein eigenes Empfinden, wie Gott ist, einer Fälschung auferlegen und es wird wieder gut sein, das abzugleichen mit dem, was der Maßstab ist. Ich habe gehört, aber das wissen wahrscheinlich die Mathematiker besser, dass es nur einen Meter gibt, der wohl gekühlt bei, weiß nicht wie viel Grad, 15 Grad in Paris liegt, diese Maßeinheit Meter und dieses Stück von der Kerbe bis zu der Kerbe ist eine definitive Festlegung, das ist ein Meter. Da kannst du beim Baumarkt noch so viele Meterstäbe kaufen und sagen, aber mein Meterstab sagt das oder meine Überzeugung, ich mache auf von hier bis hier eine Kerbe, das ist ein Meter. Das hat alles keine Relevanz, wenn dieser Meter von dir nicht mit dem Meter in Paris von Kerbe zu Kerbe übereinstimmt. Verstehen wir das? Wir müssen einen Abgleich, und dann geht es auch nicht zu sagen, ja, aber mein Meter ist einfach ein anderer. Jeder darf doch seinen Meter haben, wie er ihn will. Versteht ihr, wie wichtig das ist, dass dieses von, was ist der Maßstab, worauf beziehe ich mich in meinem, in dem, wie ich denn auf etwas baue? Und dann muss es vom Wort Gottes und zwar von der Summe des Wortes Gottes herkommen. Da hilft es natürlich, die Bibel zu kennen. Ist ja immer wieder spannend, wenn man so im Gespräch ist mit verschiedenen Leuten und dann der eine oder andere sagt, ja nee, ich bin kein Christ, ich bin katholisch oder ähnliches. Und dann so, aha, okay, du bist also katholisch. Und wo steht denn in der Bibel, also dann kannst du mir sicher sagen, wo in der Bibel steht, dass am Freitag kein Fleisch gegessen werden darf. Oder dass die an Karfreitag kein Fleisch gegessen haben. Und dass man in der Karwoche keine Wäsche raushängen darf. Das sind alles katholische Eigenheiten, die entsprechend in den schwerpunktmäßig katholischen Gegenden auch, also wenn du dich da unbeliebt machen willst, dann tust du Wäsche raushängen und so. In der Karwoche, weil das macht man nicht. Weil es irgendwo in der Bibel steht. Vermutlich. Es sei denn, ich kenne mich aus und ich lerne, das Wort Gottes auch zu verinnerlichen. Dann hatten wir als Gedanken, bist du bereit, gegen Unrecht aufzustehen? stehen, sich für Schwächere einzusetzen. Kommen wir wieder an das, was am Anfang so, frage nicht, was andere für dich tun können, sondern jeder hat eine Spielwiese des Lebens bekommen, wo er entsprechend sich einsortieren kann. Und auf einmal merkten wir, dass man muss nicht der absolut Stärkste und man muss nicht der Schuldirektor sein, um gegen Unrecht auf dem Schulhof sich einzusetzen. Sondern du musst einfach nur ein Mitschüler sein, der merkt, hier läuft gerade was schief. Und jetzt braucht mein Klassenkamerad meine Unterstützung. Du musst nicht Firmenboss sein, um gegen Unrecht aufzustehen. Es reicht, als Kollege zu merken, hier läuft was schief. Und hier braucht jemand meine Unterstützung. Du musst nicht in der Familie das Familienoberhaupt oder der Mann im Haus sein, sondern du kannst als Geschwister und als Mutter realisieren, hier läuft was schief, ich möchte mich einbringen. Das war der Gedanke Robin Hoods. Wir haben dann festgestellt, Robin Hood hat manchmal nicht ganz die suboptimalen Lösungen gesucht, indem er die Reichen beklaut hat und es den Armen gegeben hat. Und wir haben auch festgestellt, dass Mose auch mal aus eigenem Antrieb heraus gedacht hat, hier passiert gerade Unrecht und weil es passiert, erschlage ich den, der das Unrecht an meinem Landsmann verübt hat. Und du kannst nicht, wenn die Motive noch so gut sind, Unrecht mit Unrecht begleichen. Wir können auch nicht Terror mit Waffen niederknüppeln, weil mit jedem neuen Angriff werden neue Menschen zu Waisen, zu Witwen oder zu sonstigen Menschen, denen ist nach Rache gelüstet. Und nimm einem Mann seine Kinder und du wirst nicht einen milden Mann bekommen, sondern einen, dem das Leben jetzt sowas von egal ist. Der geht über seine eigene Leiche, um hier Rache zu geben. Mose hat es erlebt, als er damals dieses Unrecht gesehen hat, dass einer seiner Landsleute, ein Sklave von einem Aufseher, blöd behandelt wurde. Und er erschlug ihn und er wurde zum Mörder und musste fliehen als Flüchtling, um zu überleben. Und dann haben wir festgestellt und uns gefragt, wer sind deine Ratgeber? Hast du überhaupt Ratgeber? Wer darf in dein Leben eigentlich hineinsprechen? Und das fällt uns Männer ja extrem schwer. Da erinnere ich mich eben an diese Begebenheit. Eine Familie voll bepackt mit allem fährt durch eine fremde Stadt und der Mann am Lenkrad ist schon total verzweifelt. Die Frau ist völlig aufgelöst und die Kinder haben hinten ein selbstgemaltes Schild im Fenster drin und da steht, Hilfe, wir haben uns verfahren, aber mein Papa möchte nicht nach dem Weg fragen. Und so jemand kannst du gar nicht aufhalten und sagen, stopp mal, darf ich dir sagen, wo es denn lang geht? Vielleicht ist es ja gar nicht weit weg. Wer darf in dein Leben hineinreden? Und dann stellen wir auch ganz leicht fest, dass es gerade auch in der Geschäftswelt geht es nicht darum, wer hat die Ahnung, sondern wer hat das Sagen. Und da wird manchmal gerade in Entwicklung und in Strategien hinein so viel Geld kaputt gemacht, weil der wüsste, wie es richtig geht, einfach nicht das Sagen hat. Und dann kannst du da noch so gute Ideen haben und dann sagt er sich, ich Chef, du nix. So läuft das oftmals ab. Aber im ganz banalen alltäglichen Leben, wer darf uns eigentlich ins Leben reden? Wer hat die Erlaubnis auch mal jemand zu sein, der dir und mir Rat gibt? Bin ich sehr empfindlich, weil ich gleich jede Form von Rat als Kritik wahrnehme. Und mir ist aufgefallen, jede berufliche Fortbildung, jeder Bezug auf Rat, den sich zum Beispiel Firmen geben, sobald die einen externen Berater holen, sobald eine Schule oder ein Kindergarten sich eine Supervision leistet, da bezahlen die richtig Geld, richtig viel Geld. Da kostet dann so ein Berater mitunter in der Stunde 1000 Euro oder so. Kann leicht und locker lässig sein. Und eigentlich hat der nichts anderes zu tun, als die Leute zu kritisieren. Das würde man so nicht nennen. Sondern der versucht ihnen mit Workshops und so, so weit das zu zeigen, dass es oft anscheinend doch selber entdeckt haben. Aber am Ende ist es nichts anderes als, mach's anders, das läuft nicht gut. Mach's so, mach's so, mach's so. Und wie gehen wir manchmal in unserem alltäglichen Leben rum, dass wir ja niemanden reinreden lassen, wie es bei uns läuft. Wie wir Dinge machen könnten. Als ich als junger Kerl so mit 12, 13 angefangen habe, für daheim, für meine Familie Spaghettis zu kochen und so, das hat mir meine Mutter echt früh beigebracht, also gleich mit Fleischsoße und alles. Und dann gab es echt eine Phase so mit als Teenager, da wollte ich auf keinen Fall, dass mir meine Mutter irgendeinen Tipp sagt, damit sie nicht am Ende die Lorbeeren davon abkriegt, sondern ich wollte ja es gemacht haben. Derweil habe ich eigentlich gedacht, jetzt im Nachhinein, wie dankbar bin ich für Beratung, für das, dass jemand mir Hilfe gibt, also nicht in allen Lebensbereichen. Wir können sie ausprobieren. Probiert mich zu beraten und sagt mir nach, ob ich mich beraten lasse. Und wir machen es andersrum auch. Darf jemand in dein Leben hineinreden? Und Kritik ist eigentlich kostenlose Beratung. Dafür, wo manche viel, viel Geld bezahlen müssen, wenn wir die Kritik nicht als Kritik abschieben, sondern erstmal denken, okay, und was ist jetzt der Lerneffekt daraus? Ey, dann sind wir echt als Christen auf einem guten Weg und auf einem guten Wachstumspfad. Weil, und das ist das Wichtige, Gott möchte, dass wir zu gesunden Menschen werden, die gute eigene Entscheidungen treffen können. Er möchte nicht, dass wir in eine ungesunde Abhängigkeit kommen, sondern eine Mündigkeit. Aber ein mündiger Mensch braucht auch verschiedene Aspekte der Überlegungen, so wie es die Bibel an manchen Stellen sagt, und vor allem auch in den Sprüchen, dort wo Rat gehalten wird, werden gute Pläne gelingen. Nur weil es eine gute Idee ist, nur weil du ja den Herrn liebst und weil wir ja eh alle irgendwie aus der Gnade leben, funktionieren die Dinge nicht, sondern dann braucht es jemand, der Rat gibt. Und dann erleben wir, dass Mose, der Mann Gottes schlechthin, bekommt echt von seinem Schwiegervater Rat, wie er Dinge organisieren könnte. Und da war ich Gott dahinter. Und dann haben wir durchgesprochen und durchgemacht, die Größe, um Vergebung zu bitten. Und wie fällt uns das manchmal schwer. Ich hatte auf dem Camp eine Kollegin, ich war der Camp-Pastor und sie war die Camp-Pastorella. Und wir zwei hatten so uns die Andachten aufgeteilt und sie hatte mal ein ganz feines Bild gebraucht und das fand ich echt sehr spannend. Und dann sagte sie, wir alle kennen diesen Begriff Fahrerflucht. Und nicht selten hat der eine oder andere das schon mal in irgendeiner Weise erlebt. Für mich zum Beispiel, ich kann mich echt an Fahrerflucht erinnern, wo ich einmal an einen Laden hingefahren bin, meine Sachen erledigt habe, dann meine Tür zu weit aufgemacht habe, beim anderen das dagegen gestoßen bin und auf einmal dachte, oh, hat niemand gesehen, das ist mir jetzt peinlich und vor allem, wer weiß, was da alles kommt, Türe zu, losgefahren und weg. Und dann zu merken, ja, das ist ja Fahrerflucht. Und ich war dann so innere Belastung drin, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss, bevor mich jemand anzeigt, bei der Polizei Bescheid geben, an dem und dem Tag, um die und die Uhrzeit, also das war ja noch an demselben Tag, dann war ich dort und habe ein anderes Auto beschädigt. Ich habe mir aber nicht das Nummernschild gemerkt. Ich wollte einfach nur weg, um euch aus der Affäre zu ziehen. Ich sage Bescheid, falls sich jemand meldet, was hoffentlich niemand macht, ich war's, weil ich dem zuvorkommen wollte, dass ich vielleicht eine Anzeige bekomme, nicht nur für den Unfall, den ich verursacht habe, sondern wegen der Fahrerflucht, was ja nach deutschem juristischen nach unserer Justiz ja sehr schwer geahndet wird. Und wie oft fabrizieren wir was im Leben und wir begehen geistlich gesehen Fahrerflucht, stellen uns nicht zu den Fehlern und möchten das gerne umgehen. Und dann hat die Camp Pastorella von einer Beziehung erzählt mit einer Freundin, wo sie es noch nicht mal mehr wusste, warum sie sich eigentlich, nachdem sie Jahre beste Freundin waren, der Kontakt abgebrochen ist und sie diese Person echt immer umgangen ist. Geistlich Fahrerflucht begangen hat, gesagt hat, ich sehe sie da hinten, ich guck mal, dass sie in die andere Richtung gehen. Und mich hat ihre Andacht echt getroffen und ich dachte mir so, ja, den Begriff Fahrerflucht auf die verschiedenen Lebensbereiche anzusetzen, wo flüchten wir vor der Verantwortung und wo möchte uns Gott eigentlich dazu bringen, dass wir uns dem stellen, die Größe zu haben, um Vergebung zu bitten und Sachen zu klären. Und ich mache euch Mut, ich erzähle euch nicht eine Inhaltsangabe von dem, was wir erlebt haben, sondern ich möchte euch das mitgeben, weil ich merke, das betrifft doch unser Leben. Als Royal Ranger sagen wir befinden uns auf einem Wachstumspfad. Du und ich doch auch. Du musst kein Ranger sein, wir sind auf einem Wachstumspfad. Und sind wir bereit, um Menschen und Gott um Vergebung zu bitten? Und dann haben wir als letztes an diesem geistlichen Höhepunkttag Folgendes besprochen und erlebt. Und haben wir gesagt, wo sind die Menschen, die Jesus, die Kinder und Erwachsenen, die ihr Leben anvertrauen möchten, die für sich feststellen, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung und ich möchte Kind Gottes werden und eine Perspektive für das ewige Leben haben. Und von diesen 180 Kindern, und ich habe echt nicht gesagt, wer mag hier eine Tüte Gummibärchen, der kommt zu mir nach vorne. Ich habe gesagt, ich habe nichts zu verschenken. Es geht jetzt rein nur um dich und Gott. Du musst auch nicht nach vorne kommen, weil deine Kumpels nach vorne gehen oder dein ganzes Team, sondern komm du, weil du angesprochen bist. Und wir haben da echt erlebt, dass da 20, 30 Kinder nach vorne kamen, echt angerührt waren. Und dann haben wir folgende drei Sachen besprochen. Ein Entscheidungspunkt ist ja ein emotionales Erlebnis. Das ist ja was echt Intensives, Besonderes. Das ist ja so wie das erste Date mit der Person, in die du schon wochenlang verknallt bist. Und jetzt gibt es ein Gespräch. Emotionales Erlebnis. Und dann hatte ich so ein Stück Seil gezeigt und davon eine Faser und wir benutzen bei den Ranger viel Sisal, das ist eine Naturfaser und eine so eine Faser rausgenommen und gesagt, guck mal, wenn du deine Entscheidung für Jesus oder dieses Christsein an diesem emotionalen Erlebnis festmachst, dann hat es wenig Substanz und ist auch wenig belastbar. Und was beobachte ich manchmal, dass Menschen, die eigentlich sich entschieden haben, Christen zu sein, emotional wenig belastbar sind, weil sie permanent diese Emotionalität, das ist ja so schwach, das zerreißt doch ganz schnell, wenn mal eben Stress da ist, wenn man sich selber ungeliebt fühlt, wenn man denkt, warum antwortet Gott nicht auf die Gebete, hat er mich denn vergessen und so weiter. Und mir sind, und ich möchte euch heute Morgen drei Dinge mitgeben, die wichtig sind, um eine Bekehrung oder eine Hinwendung zu Christus wirklich festzuhalten als ein gutes Fundament. Drei Aspekte. Aspekt 1 ist, es gab definitiv das historische Ereignis, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das bestreitet mittlerweile kaum ein Historiker und es hat sich wohl mal ein Gericht in England damit befasst, einen obersten Richter, und hat alle Beweise sondiert und hat gesagt, dieses historische Ereignis, dass Jesus am Kreuz gestorben ist vor circa 2000 Jahren, ist unbestritten. Da gibt's ganz andere Geschichten, historische Geschichten, die wir, ob Alexander der Große und so weiter, die wir weniger gut belegen können historisch als der Fakt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. So, das Erste, worauf wir uns als Christen stellen dürfen, das ist tatsächlich passiert. Historischer Fakt, Christus am Kreuz gestorben, ist ein Fakt. Und das ist ein Seil, an dem ich mich schon mal festhalten kann. Das Zweite ist, das Wort Gottes. Darin offenbart Gott uns seine Liebe zu uns Menschen, dass er am Kreuz gestorben ist, um uns mit ihm zu versöhnen. Es ist, wir benennen es als Testament. Und was macht ein Testament? Ein Testament regelt die Bedingungen der Erbberechtigung. So ein Testament legt fest, wer ist unter welchen Voraussetzungen erbberechtigt und wer ist es nicht. Und bei einem Testament ist es, zumindest was wir vom Neuen Testament her bekommen haben, relativ klar und einfach zu benennen, wer ist erbberechtigt, in der Gegenwart Gottes die Ewigkeit zu verbringen. Und ich möchte jetzt nur mal drei rausgreifen, dass uns das Substanz gibt, aber die Bibel ist voll von solchen testamentlich juristisch bindenden Aussagen. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder, Gottes Kinder zu werden. Mit diesem das Recht, das ist kein schwammiger Begriff von, die dürfen sich so fühlen emotional, sondern das ist ein juristischer Begriff, das Recht, das gehört mir denn also. Stell dir vor, du kaufst was im Laden und dann willst du es raustragen und dann sagen die, nee, das gehört dir jetzt ja nicht, trotzdem nicht. Und dann sage ich, wieso nicht? Ich habe es doch käuflich erworben, da gibt es einen Kaufvertrag, da hat derjenige gegengezeichnet, es gibt einen Beleg. Am Beleg kann man es festmachen, ob das mir gehört oder nicht. Leg den Kaufbeleg da, dann hast du es. Die Bibel ist ein Beleg dafür. Dann in Johannes 3, Vers 16, ein Vers, den jeder auswendig kennen sollte, jeder Christ und der auch, also deswegen gucke ich nicht Olympia, aber aufmerksame Olympia-Gucker, die werden diesen Vers auch immer wieder sehen und irgendwo blenden sie mal kurz versehentlich ein, J-O-H, 3 geteilt durch 16. J-O-H, 3 geteilt durch 16. Johannes, Kapitel 3, Vers 16. Ihr müsst nicht Olympia angucken, wenn ihr das nicht wollt. Aber wenn ihr guckt, achtet mal drauf. Irgendwo kommt es sicher mal. Es sind meistens irgendwelche Leute von Jugend mit einer Mission, die das versuchen, in die Kamera zu kriegen. Und da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es geht um das ewige Leben, nicht irgendwann mal erreichen, sondern hat. Die Christine Stoffel sagt immer wieder, nutzt diesen Begriff, bist du ein Habender? Bist du jemand, der hat? Und ja, wir dürfen jemand sein, der hat, weil es so versprochen ist. Der Beleg ist da. Und in Römer 10, Vers 13, damit soll es heute reichen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wow, was für Zusagen. Das Wort Gottes hat noch so viel mehr bereit. Das ist das zweite Teil eines dreiteiligen Seiles. Wir haben das historische Ereignis und wir haben die Zusagen im Wort Gottes, im Testament, und es ist ein Beleg. Und das dritte ist dann das persönliche Erlebnis. Ich habe mich dafür entschieden. Und das ist mehr als nur ein emotionales, oh, das war so toll und es wurde mir irgendwie warm, weil das kann dir jemand nehmen. Aber das persönliche Erlebnis von ich war dabei, das kann dir niemand nehmen. Wir hatten jetzt gerade vor wenigen Tagen unser 20-jähriges Hochzeitsjubiläum. Yippie! Und niemand kann mir streitig machen, dass ich da dabei war. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich weiß, ich war dabei. Ich hab sie geküsst. Ich hab ja gesagt. Ich war dabei. Ich habe aber auch den Beleg, dass wir verheiratet sind. Eine Hochzeitsurkunde. Jeder, der nicht glaubt, dass ich dabei war, dem kann ich sagen, es gibt einen Beleg. Den lege ich jedem Amt vor, die es brauchen und wissen müssen. Und dann habe ich das Erleben, dass nur meine Frau mit mir über die letzten Jahre auch so intensiv war und dass die Beziehung nicht nur aus der Historie von damals lebt, sondern im täglichen Miteinander. Gott möchte in der Beziehung zu uns im täglichen Miteinander Beziehung leben. Und auf einmal haben wir drei Sachen. Wir haben das historische Ereignis, wir haben das Wort Gottes und wir sind in Beziehung mit ihm. Und ich sage euch, wenn das zusammenkommt, dann wirst du und ich ein Nachfolger Jesus, der in dem, was er macht, belastbar ist, weil dir kann niemand das rauben. Also das eine kann man mal in Frage stellen, aber drei Sachen gleichzeitig kann niemand in Frage stellen. Und selbst wenn so ein Sisalseil mal an einer Stelle vielleicht ein bisschen reißt, weil jemand zu sehr dran zerrt, dann halten doch die anderen Dinge. Und ich möchte damit schließen, weil in Prediger 4, Vers 12 heißt es, ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen werden und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Ein dreifaches Seil kann kaum zerreißen. Und dazu hat Gott uns berufen. Haben wir einen Amen? Amen. Wollen wir ausflippen, weil wir uns freuen drüber? Yippie! Oh Leute, ich bin echt sehr gern emotional. Aber wenn es nur emotional ist, fehlt die Substanz. Und wir brauchen Fundament und belastbare, belegbare Beweise für das, was wir glauben, was wir annehmen und wie unser Christsein ist in dem Vertrauen auf Gott und auf Menschen. Und dazu möchte ich uns ermutigen.